Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 29. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich rein gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier. Hier ist sie, die Prinzessin der Pride Parade, die Uli. Servus Uli.
Servus Peter. Ah ja, ich bin so gern Prinzessin. Regenbogenkrönchen.
Ja, ihr wisst das nicht, aber die Uli hat mir vorher einen Hut gezeigt. Sie trägt jetzt nämlich einen regenbogenfarbenen Glitzerhut. Darum ist mir das jetzt eingefallen.
Ja, und der passt mir richtig gut, finde ich.
Ja, steht dir natürlich ausgezeichnet. Ja gut, dir steht alles ausgezeichnet. Ja,
danke,
schöne
danke.
Menschen entstellt natürlich nichts.
Oh, mach weiter.
Ja, es ist... Süßholzraspeln gibt es heute gratis dazu. Oh Gott.
Ja, aber eigentlich gehört ja der Regenbogenhut dem Käpt'n.
Ach so, na gut, dem Käpt'n, dem steht das natürlich auch ganz ausgezeichnet. Kann ich mir richtig vorstellen.
Der hat so ein Hutgesicht, dem passt jeder Hut.
Ja, wie dieser alter Seebär mit dem Regenbogenhut. Kommt sicher auch in der Kapitäns-Community richtig gut an.
Im normalen Leben ist er eher in Grau und Schwarz unterwegs, aber gelegentlich hat er so schrille Momente und da packt er dann sein buntes Hawaii-Hemd aus und setzt den Regenbogenhut auf und dann, genieren sie die Kinder für ihn. Aber das ist okay.
Also sonst eher Death Metal und zwischendurch Hair Metal.
Ja, so ungefähr.
Super, genau mein Stil.
Ja, also die Regenbogensachen, die haben wir von der Winter Pride schon einige Zeit her, weil Maspalomas Palomas ist ja das Gay-Tourismus-Zentrum, also du hast das ganze Jahr eigentlich Pride, aber es gibt eben die Sommer- und die Winter Pride und da ist richtig Party mit Riesenbühne und Shows eine ganze Woche lang und mit Parade und also, triffst du die schrillsten Figuren und hat echt Spaß gemacht und da waren wir mit dem österreichischen Freund, mit dem Flo und der Flo ist, je länger der Abend gedauert hat und je mehr Alkohol wir intus hatten, umso spendierfreudiger geworden und da sind so etliche fahrende Händler unterwegs gewesen und haben halt alles mögliche Glitzerklumpert verkauft und dann hat er irgendwann einmal einen von ihnen komplett leer gekauft und hat uns dann mit allen Regenbogendingen eingedeckt, die man sich nur vorstellen kann. Und seitdem.
Cool, was hast du mir mitgebracht?
Was ich dir mitgebracht habe?
Ja.
Ich habe mir gedacht, zu dir passt gut. Ich habe da so einen schwarzen Palettenhut. Der hat so eine Glitzer, so eine Blinkborte in Regenbogenfarben. Die kannst ein- und ausschalten und du kannst das Blinken in verschiedenen Rhythmen einstellen.
Super, das ist genau meins.
Habe ich mir gedacht.
Das passt super.
Ich wusste es.
Ja, schwarzer Hut mit Regenbogenfunktion.
Genau. Super. Aber vor allem der Rhythmus, weißt du, kannst den auch in Death-Metal-Rhythmen einstellen. Also ist alles möglich.
Ja. Damit er zu meinem Arschgewackel passt. Zu meinem, zu meinem wunderbaren Tanzkörper.
Ja, richtig. Und also sogar Headbanging machen mit Glitzer, Regenbogenhut. Also es wird sicher genial ausschauen. Ich sehe dich schon vor mir.
Super, ja.
Hab schon so Bilder im Kopf.
Video wird nachgereicht.
Gut.
Ja, ich hätte dann aber gerne auch noch gerne so ein passendes Leder-Outfit bitte dazu.
Ja, okay, also Ledergeschirr gibt es eh in allen Größen.
Okay, ja, ich brauche jetzt um meinen Bauch ein bisschen weiter.
Das lasst sich sicher machen. Wir haben etliche Bauchträger gesehen mit Ledergeschirr. Also wir haben sämtliche Körperformen in Leder und Latex gesehen.
Sehr gut. Ja, so muss das aber auch, oder? So stellt man sich das ja vor.
Ja, und das macht wirklich Spaß. Und ich finde es aber cool, dass die... die Leute einfach, ist natürlich, sind alle in Urlaubslaune und Partystimmung, aber jeder zeigt, was er hat und es ist einfach ein Riesenspektakel und eine total lustige Stimmung und die Leute sind so kontaktfreudig, also quatschen uns dann halt an. Ich habe dann gefragt, ob ich ihn fotografieren darf, weil er so toll geschminkt war, also Drag Queen. Und die hat dann gesagt, na, wenn, dann machen wir das Foto mit dir gemeinsam. Und dann hat der Christoph von uns beiden halt Fotos gemacht. Also war echt lustig.
Genau so stellen wir das vor. Ja, das muss einfach so sein.
Ja.
Ihr seid also nicht mehr in
Mogán.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Puerto de Mogán. Naja, wir sind jetzt gerade wieder angekommen vor kurzem, aber wir waren jetzt 2 Wochen unterwegs und sind Richtung Westen gesegelt und waren ja zuerst auf Teneriffa, da haben wir das letzte Mal, von Teneriffa aus haben wir das letzte Mal gepostet, also gesendet. Und jetzt von Teneriffa sind wir dann nach La Gomera gesegelt. Und La Gomera hat uns verzaubert. Eine Zauberinsel.
Der Zauber von La Gomera.
Ja, okay. Wirklich.
Warum?
Weil La Gomera ist eine sehr grüne Insel, sehr klein. Also ist die zweitkleinste Insel von dem Archipel. Und ist eine Insel mit einem speziellen Wald. Und zwar nennt sich der, also ist ein Regenwald. Aber es ist ein ganz spezieller Regenwald, nämlich ein Nebelwald. Du hast nämlich genauso wenig Regen auf der La Gomera wie auf allen anderen Inseln, aber diese Passatwolken, die aus dem Nordosten kommen, die bleiben eben in den Bergen von La Gomera hängen und der Nebel, also es gibt so eigene Pflanzen, die diesen Nebel, diese Tropfen sammeln. Und dann tropft es von den Blättern auf die Wurzeln und so entwickeln sich die Pflanzen. Und du hast dort einen wirklichen Dschungel. Und zwar ist das ein ganz besonderer Wald, das ist nämlich ein Lorbeerwald. Du hast verschiedene Lorbeerbäume, aber riesige Bäume.
Ich sehe gerade, die ganze Insel ist in Wahrheit ein einziger riesiger Nationalpark.
Genau. Der Nationalpark Garachonay. Und was so toll ausschaut, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir sind das in Mittelerde gelandet. Also es war wirklich, nach Neuseeland braucht man gar nicht reisen, du hast den Wald in Europa, weil die
Uli im Auenland.
Ja, ich habe schon gewartet, dass da irgendwo Elben und Hobbits auftauchen, aber haben wir leider keine gesehen.
Ah, sehr gut, ja.
Ja.
Ah, das ist eh besser, wenn du nichts sagst. Die Touristen in Neuseeland, die überrennen ja auch alles.
Ja, eben. Nein, das ist, La Gomera hat wenig Tourismus, kaum Hotelburgen, ist eher so Alternativtourismus. Es gibt da keine Direktfluglinien hin. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Also wirklich bisher unsere Lieblingsinsel. Also wir haben jetzt 1, 3, 4, 5, 6 Inseln gesehen, aber La Gomera hat uns am besten gefallen.
Gut, und das schaut aus wie eine Zauberwald, wie der Zauberwald aus Mittelerde,
ja,
oder?
Ja, du hast.
Wie darf ich mir das
vorstellen? Ja, du hast nämlich, also die Bäume sind moosbewachsen, also das ist giftgrün, dieses Moos, und dann hängen so Flechten runter noch, so ganz dichte, lange Flechten, grüne. Und ja, es schaut aus wie animiert eigentlich. Aber ich werde Fotos posten.
Aber ist witzig, es schaut nämlich sonst, wenn man sich so schnell auf Google die Fotos durchklickt, schaut das ja eher aus wie so eine klassische, naja, schon ein bisschen südseemäßige Insel, halt Palmen und Strände und der übliche Fauna, und dann in der Mitte ist ein Urwald, der ausschaut wie im hohen
Norden.
Genau,
du hast verschiedene Vegetationszonen, das ist eben auch ganz typisch für die bergigen Kanareninseln. Und du hast im Süden Richtung Küste hast du Palmen und Bananenplantagen und Vulkangestein, und im Norden und in der Mitte der Insel, wo eben der höchste Berg ist, der ist 1400 Meter, dort hast du dann den Regenwald. Und der ist teilweise wirklich undurchdringlich, also das ist Nationalpark und geschützt und wird überhaupt nicht irgendwie forstwirtschaftlich bearbeitet, und du hast das Gefühl, du bist, also ich habe es ein bisschen so, also ich war noch nie in Neuseeland, aber ich stelle mir es ungefähr so vor. Neuseeland in Kleinformat. Ja,
es schaut wirklich ein bisschen so aus. Ja. Ich meine, ich war auch noch nie in Neuseeland, aber ich habe Herr der Ringe gesehen, mehrfach. Also kann ich schon mal bestätigen. Also je nachdem, wo ihr schneller hinkommt, La Gomera oder Neuseeland.
Genau. Halt. Genau. Nachdem Neuseeland meines Wissens genau auf der anderen Seite der Erdkugel liegt von Europa aus, ist wahrscheinlich La Gomera die nähere Wahl, oder?
Ja, aber wenn die nicht einmal einen Flughafen haben, muss er halt vorher eben wirklich eine Privatjacht besorgen, damit er da hinkommt.
Nein, sie haben schon einen Flughafen, aber nur für Inlandsflüge.
Ach so. Ja. Also nur für Inlandsflüge. Ja. Ah, okay.
Und die,
ja, klingt schon mal nach einer spannenden Anreise auf jeden Fall.
Ja, ja, du musst nach Teneriffa fliegen und dann mit den Inlands. Aber diese Inlandsfluglinie ist ja zwischen allen Inseln unterwegs und die fliegt mehrmals am Tag, weil ja die Einheimischen die intensiv nutzen. Und du hast da eben zwei verschiedene Preise. Also wenn du kanarischer Einwohner bist oder ich glaube spanischer Bürger, dann fliegst du deutlich billiger als Tourist. Also ist eigentlich um einen Spott.
Ich glaube, da
fliegst du gegen um 20 Euro oder so.
Einen krassen Verstoß gegen EU-Wettbewerbsregeln, aber gut.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auf den Inseln Ausnahmeregeln gibt. Die Inseln sind ja Freihandelszone und steuerbegünstigt und ja, also die haben sowieso spezielle...
Piratennest, wollte ich sagen.
Ja, weil ich habe den Schatz immer noch nicht gefunden.
Ja, es klingt schon so ein bisschen noch...
Aber ich bin nur auf der Suche.
Und Papageien und Holzbeine und Intersäbel.
Ja. Den haben wir ja auf Teneriffa, wenn du dich erinnerst, in der letzten Episode... sind wir ja neben so einem sibirischen Piraten gelegen, der den Papagei an Bord gehabt hat.
Wieso sibirisch? Ja,
der war aus Sibirien.
Ah, ist der, okay.
Es gibt Menschen aus aller Welt hier und dieser Mann war aus Sibirien.
Ah ja, sicher auch kein... Oligarch und Kriegsgewinnler.
Na, sicher nicht, weil das Boot hat nicht so ausgesehen. Das war eher so ein Weltenbummler, ein sibirischer.
Ah ja, okay, ich verstehe. Dann die andere Variante.
Ja, genau, eher so die Aussteiger-Variante. Das war einer von denen, die endlich einmal im Süden leben wollten. Der gesagt hat, ich will es nicht mehr also kalt haben.
Die Sonne sehen
der hat gesagt, er lebt seit 4 Jahren hier und er will nie wieder nach Sibirien zurück.
Verständlich. Nach Russland generell, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig zurückzukehren.
Richtig, aber nach Sibirien will sowieso niemand wieder zurück, oder? Der einmal im Süden war.
Wahrscheinlich nicht. Was macht man den ganzen Tag auf La Gomera, außer den schönen Wälder bewundern und sich vor Elfen fürchten, die einen bald überfallen?
Ja,
das machen doch Elfen, glaube ich.
Die Elfen überfallen? Ich habe ja Herr der Ringe nicht gesehen. Also, sind die böse, die Elfen?
Nein, also die Elfen in Herr der Ringe sind so Kitsch-Elfen. Bis Wald und Bäume umarmen und Licht. Aber in den Witcher-Büchern sind das die vollen Dreckschweine.
Aha, okay. Es gibt also solche und solche. Also,
also beim Sapkowski, also das ist ein polnischer Fantasy-Autor. Und die Witcher-Romane sind ja auch sehr bekannt. Und da sind die Elfen so ein bisschen... Nee, nicht ganz so. Aha. Nicht ganz so fern. Also das sind ja so die Waldbanditen.
Ach so, okay. Ja, also wir haben weder diese noch jene Elfen gesehen und dann haben wir schon geschaut, ob wir vielleicht Zwerge sehen oder Riesen oder irgendwas, vielleicht so aus Grimms Märchen, aber nichts. Wir haben überhaupt keine Menschen gesehen. Das war eigentlich menschenleer, der Nationalpark. Also echt cool. Haben so eine kleine Wanderung gemacht. Das war für uns einmal was ganz Neues, weil wir ja wenig zu Fuß unterwegs, also schon viel zu Fuß unterwegs sind, wenn wir kein Auto haben, aber halt keine Märsche machen, weil an Bord marschieren ist ein bisschen eintönig auf Dauer.
So ist von der Aussicht her eher überschaubar.
Ja, und also von der Strecke. Ne? Du hast 11 Meter in die eine Richtung, 11 Meter zurück. Und stehst immer an der Reling.
Ja, kann man auch machen. Hat eher was von Gefängnis in den Hut.
Ja, ungefähr. Mit dem einzigen Unterschied, dass du halt den Wahnsinnsausblick hast. Die Unendlichkeit des Gefängnishofes.
Ich habe gehört, auf dieser Insel La Gomera lebt ja auch eine Prinzessin.
Ja, Das habe ich auch herausgefunden. Ich habe natürlich, wie halt die Journalisten so sind, habe ich dann gleich ein bisschen recherchieren müssen über diesen Nationalpark. Und der heißt Garachonai. Und der Name geht auf eine Legende zurück. Und zwar hat auf La Gomera die schöne Prinzessin Gara gelebt und die hat sich in einen armen Bauernsohn verliebt, und zwar der Honai aus Teneriffa. Aber ein Priester...
Das ist doch auch immer dieselbe Geschichte.
Ist immer, aber immer wieder eine schöne neue Variante, oder? Ist doch immer wieder herzergreifend.
Super.
Es geht um Liebe und es geht um große Verzweiflung. Das ist der Kern jeder Geschichte.
Okay, und die Priester und die beiden sind, was ist den beiden
passiert? Ja, also die Priester haben den beiden schon im Vorhinein großes Unheil vorausgesagt, und als sie heiraten wollten, ist in dem Moment ein Erdbeben ausgebrochen, hat Teneriffa erschüttert. Der Tede, also der höchste Berg Spaniens, der hat Lava gespien und das Meer um La Gomera hat sich blutrot gefärbt. Und daraufhin hat die Familie der Prinzessin versucht, die Heirat der beiden zu verhindern, um noch größeres Unheil auf dieser Insel zu vermeiden. Und das Paar ist dann ins Hochland von La Gomera geflüchtet, hat sich in diesen dichten Lorbeerwäldern versteckt. Und weil sie erkannt haben, dass es keinen Ausweg gibt, dass sie niemals zusammenkommen können, haben sie eine an beiden Enden gespitzte Lanze aus Lorbeerholz genommen und haben sie sich durch die Brust gestoßen. Und dann sind sie in inniger Umarmung in den Tod gegangen.
Was für ein Happy End.
Ja, ist es nicht romantisch? Das ist wie Romeo und Julia auf Kanarisch.
Noch ein bisschen blutrünstiger.
Ja, ein bisschen dramatischer, aber es ist ja auch kein Wunder, wenn du in so einer dramatischen Landschaft lebst, dann müssen die Geschichten dramatisch sein.
Natürlich, und als letzter Ausweg bleibt natürlich nur die Lorbeerlanze, die man sich gegenseitig, mit der man sich gegenseitig pfählt.
Aber das ist doch wirklich, also das ist wie beeindruckt
es. Ja. Das ist zumindest mal originell.
Ja. Und übrigens habe ich auch gelernt, diese Lorbeerwälder, die man da auf La Gomera noch findet, mit denen war ganz Europa früher bedeckt. Und nach der, und nach der letzten Eiszeit sind die verschwunden, oder wegen der letzten Eiszeit. Und da es aber auf den Kanaren eben kein Eis gab, sind die dort erhalten geblieben.
Okay, spannend.
Ja, was man so alles lernt. Also der Steuerfrau, der Bildungspodcast.
Der Biologie-Podcast. Das heißt, wenn man nach La Gomera kommt, dann sieht man so quasi einen Blick in die Urzeit von Europa.
Mhm. Und das ist überhaupt so faszinierend. Es gibt ja 8 bewohnte Inseln und jede hat ein bisschen einen anderen Charakter, aber es sind alles Vulkaninseln, die in verschiedenen Erdzeitaltern entstanden sind. Also Gomera gehört zu den jüngsten Inseln. Und also sprechen wir natürlich von Millionen Jahren. Und sind alle, du siehst an diesen Vulkangesteinen, also das ist eben wie so eine Zeitreise durch die Erdgeschichte, weil du die verschiedenen Gesteinsschichten siehst. Du siehst, hast teilweise so Canyons, schaut aus wie so ein Mini Grand Canyon, wo du siehst, wie die, also man kann sich das vorstellen, wie sie die Erde bewegt hat, wie die Lava geflossen ist, wie die Flüsse, also früher, es hat ja Zeit gegeben, da waren die Kanaren viel wasserreicher. Und man kann sich das so vorstellen, wie sie die Flüsse da durchgegraben haben. Also das ist wie Geologieunterricht in Echtzeit. So schaut das aus. Super.
Ich kann mich an Geologie erinnern, das war immer so, wir hatten nicht einmal Ansichtsmaterial von den Steinen, über die wir lernen mussten.
Ja, das ist so ziemlich das Allerödeste, was man sich nur vorstellen kann, oder? Von Steinen lernen, die du nicht siehst.
Die man nicht einmal anschauen kann, ja, ist super. Also da klingt La Gomera dann deutlich spannender, muss ich sagen.
Ich habe übrigens einen Geografie-Lehrer gehabt, der extrem nett und lustig war, also wirklich ein sehr sympathischer Lehrer. Aber der hat so gerne über Gesteine gesprochen und speziell über Vulkangestein. und über Gletschergestein. Und eines seiner Lieblingsworte, das er immer wieder wiederholt hat, war Geröll. Und irgendwann hat er den Spitznamen Geröll gesprochen bekommen, weil er so gern darüber gesprochen hat.
Ja, so ist das, wenn man sich einmal in ein Gestein verliebt. Gell?
Ja, wenn man sich in Geröll verliebt, was soll man da machen?
Ja, ja, ja. Also Bani Geröllheimer auf Geografie.
Genau, auf Gensandorferisch.
Auf der Gensandorfer Bani Geröllheimer. Ja, toll. Ja, da, und du wandelst da jetzt den ganzen Tag wie so eine Elfe durch die Wälder mit einem Röckchen und...
Ja, aber wie die gute Elfe.
Trällerst fröhliche Lieder.
Wie die liebe Elfe.
Ja, ja. Ja, 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 wie die Tolkien'sche Elfe.
Genau, so,
ja.
Bin ich so lichtdurchflutet.
Ja, genau, die lichtumflutende, baumknutschende Tolkien-Elfe.
Ja, wir haben uns aber auch ein Auto gemietet, weil wir doch ein paar Tage auf der Insel waren und... Du kannst wirklich in einem Tag die Insel umrunden, die ist nämlich nur, also die ist kreisrund und in 20 Kilometer im Durchmesser. Und
Leute, die in der Schule aufgepasst haben, können jetzt erraten, wie lang die Küstenstraße ist, also erraten, errechnen.
Ja, aber das ist schwierig, also das ist eine Stolperfalle. Es gibt nämlich keine Autobahnen auf der Insel und es gibt auch keine geraden Straßen, also es gibt nur Serpentinen. Weil die ganze Insel besteht aus, 500 Gipfeln, sage ich jetzt einmal, kleinere und größere. Das heißt, du fährst wirklich, es ist nicht übertrieben, du fährst permanent Serpentinen und du hast hinter jeder Kurve den Blick auf eine andere Insel. Du siehst nämlich von Gomera nach Teneriffa, das sind ungefähr... Muss ich das einmal umrechnen? Ich denke ja nur mal in Meilen, das wären so 35 Kilometer. Und du siehst im Nordwesten La Palma, das sind glaube ich 70 Kilometer oder 80. Und im Südwesten siehst du El Hierro, das ist auch so weit entfernt. Und wenn du auf den Serpentinenstraßen wirklich in höheren Regionen fährst, dann siehst du in jeder Kurve eine andere Insel.
Oh, na, das klingt ja eigentlich ganz nett, oder?
Extrem
also
cool.
So Bergsteigen vor Afrika, vor der Küste Afrikas, klingt doch auch spannend.
Ja.
Haben auch noch wenige gemacht.
Das hat schon was. Und die Ortschaften sind auch wunderschön, weil, wie gesagt, es gibt keinen Massentourismus. Es gibt kleines Dorf im Norden der Insel. Es ist wirklich noch so, wirkt so mittelalterlich. Also es dürfte, also im 1700, glaube ich, sind die Dörfer dort gebaut worden. Und es ist völlig in der Zeit stehen geblieben. Und wir sind da vorbeigefahren und gesagt, da schauen wir rein. Das war am späten Nachmittag. Und wir sind hinter einem anderen, offensichtlich Touristen, hergefahren. Und ehe wir es uns versehen, sind wir durch so Kopfsteinpflastergassen gefahren und wirklich also so ganz steile Gassen bergauf, bergan, haben wir uns schon gedacht, irgendwann bleiben wir jetzt stecken. Aber es war kein Fahrverbot, also man durfte dort durchfahren. Also sowas wird es bei uns nie geben. Also ich wäre ja für einen Parkplatz und Fahrverbot, weil die Autos stören irgendwie dieses Ambiente. Wenn man sich die wegdenkt, glaubst du wirklich, du bist bis ins Mittelalter zurückversetzt.
Na gut, da wird sich wahrscheinlich auch seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr allzu viel getan.
Ja, war die Vermutung. Also es ist ja, auf Gomera ist ja seit der spanischen Besiedlung sind Bananen angebaut worden und es hat riesige Verladestationen gegeben. Es gab ja überhaupt keine Straßen auf den Inseln. Und der Transport ist eben nur mit Schiffen vonstatten gegangen. Das heißt, du hast nur Küstendörfer gehabt und wenn du von einem Dorf zum anderen wolltest, bist halt mit Schiff gefahren und hast riesige Verladestationen und da hast jetzt noch diese Lost Places, was auch beeindruckend ist, weil die ja aus dem vorigen Jahrhundert stammen, diese Stationen. Und da haben sie sogar Seilbahnen gebaut, also eben auch noch Ende des 19. Jahrhunderts. Und es schaut sehr spektakulär aus, diese alten Industriegebäude.
Also, zwischen 17 mittelalterlichen Dörfern und Industrieruinen
ja, gibt es da. Ja, eben, aber alt, also wirklich alte Industrie. Also, da sprechen wir wirklich vom 19. Jahrhundert.
Klingt ja irgendwie auch wie so ein bisschen so eine Zeitkapsel.
Ja, ist es. Also, wie gesagt, die Insel. Und die Hauptstadt ist halt auch wunderschön, San Sebastian. Hat 10.000 Einwohner, die Hauptstadt. Also, ich glaube, die ganze Insel hat nur so 25.000 Einwohner. Also. Da kennt wirklich jeder jeden und die ist total hübsch. Du hast eh letztens schon gegoogelt, die ist ja ganz bunt, liegt auf einem Hügel, so eingebettet in so ein grünes Tal und also traumhafte Lage und ja, wirklich, wirklich süß.
Okay, also da fällt man dann auf, wenn man an Ort begeht und mit der Scheibtruhe durch die Straßen fährt, so wie der eine Typ letztens. Fällt mir nur auf, weil mir gerade bewusst worden ist, dass Gran Canaria ja zu Spanien gehört. Und da ist ja letztens dieser Typ verhaftet worden.
Genau. Ja, ich glaube.
Seinen Nebenbuhler ermordet hat und dann ertappt wurde, weil er mit der Scheibtruhe im helllichten Tag durch die Straßen gefahren ist und sich dabei vom Google-Auto hat filmen lassen.
Ja, dümmer als die Polizei erlaubt.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das fehlt dort brauchst du kein Google-Auto, weil dort fällst du so auf, wenn dich keiner
stimmt, kennt. Ja, weil wir waren am 6. Jänner dort und in Spanien ist ja der 6. Jänner der Weihnachtsfeiertag, wo die Kinder die Geschenke kriegen. Und am Abend...
Die Armen müssen fast zwei Wochen
warten. Ja, die feiern zwar schon Heiligen Abend, also da gibt es, so wie bei uns, Familienessen und alles sehr feierlich und Christbaum und so weiter, aber die Geschenke gibt es dann
erst. Also den blöden Teil von Weihnachten. Ja,
und dann müssen sie noch zwei Wochen warten.
Oh, das ist ja super gemein. Ja. Also bei uns war es immer so, für das, dass wir bei dem blöden Teil brav waren, gab es dann die Geschenke quasi.
Eben, das war bei uns auch so. Und wie wir ganz, ganz klein waren, haben sogar die Bescherung vorverlegt, meine Eltern, weil sie mit uns Mitleid hatten, weil wir haben kein Bissen runtergekriegt und damit das ganze Essen nicht umsonst gekocht wurde, gab es erst Bescherung und dann Essen.
Das wurde bei uns auch jährlich unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, es hat beides nicht so richtig funktioniert.
Ja, weil nach der Bescherung hat man dann spielen müssen mit den Spielsachen.
Ja, eben, da hast du mit den Spielsachen ausprobieren müssen. Da hast du die Carrera-Bahn schon aufgebaut. Und Essen. Essen ist für. Ja, das können wir noch an.
Essen geht am Morgen noch.
Achso, und da habt ihr die Kinder beschenkt, oder wie?
Da ist den Abend vorher, findet eine Dreikönigsparade statt. Und.
Hat der auch einen Regenbogenhut?
Da hat es alles gegeben. Also wir haben uns ja eben vorgestellt, es wird eben eher so rein katholisch sein. Also man sieht einfach nur irgendwelche heiligen Erscheinungen oder keine Ahnung, bin nicht so bewandert. Aber das war echt bunt gemischt. Also wir haben sogar Mickey Mouse und Goofy und also sämtliche Disney-Figuren sind da durchmarschiert und dann so... Riesen, so Stelzen und natürlich auch Sternformationen, tanzende Mädchen in Sternenkostümen und Musik hat es gegeben und buntes Programm.
Ich verlange auch meine Weihnachtsparade in Zukunft, das ist ja cool.
Okay, ja, dann, wie gesagt, du musst einfach nur herkommen, kriegst das alles. Und dann haben so ein riesiges Festzelt am Hauptplatz aufgebaut gehabt und dann sind die Heiligen Drei Könige in Persona erschienen. Also wirklich in Vollausstattung mit Hermelinpelz und allem, was man sich nur vorstellen kann und haben dann auf drei Thronen Platz genommen. Und dann sind sämtliche Kinder von San Sebastian, und da sind wir dann drauf gekommen, so klein ist die Stadt doch nicht, weil es hat Stunden gedauert, haben sie die dann angestellt in einer Reihe, sind dann zu den Heiligen Drei Königen gegangen auf die Bühne, also sind immer zu einem der drei geführt worden, sodass es halt doch recht zügig vonstatten geht, und haben ihnen die Weihnachtsbriefe überreicht und ihnen ihre Wünsche ins Ohr geflüstert.
Und danach gibt es die Geschenke.
Das war am 5. am Abend.
Ja. Ach so, am 5. am Abend, dann flüstert man das in den
Händen. Ja, und wenn man dann am nächsten Tag aufwacht, dann sind die Geschenke unterm Baum. Mhm.
Hoffentlich die richtigen.
Ja, hoffentlich. Ne? Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass alle Kinder von San Sebastian durchmarschieren müssen und die Heiligen Drei Könige müssen sie dann von 1000 Kindern die Geschenke merken, das könnte dann doch... Ja,
das sind Verwechslungen fast vorprogrammiert.
Ja, da gibt es Tränen.
Oh, die armen Kinder von San Sebastian, rettet sie von der Knechtschaft der Heiligen Drei Könige. Was ist da los? Na, klingt aber deutlich lustiger als Weihnachten bei mir daheim.
Also, wieso ist es so traurig bei dir daheim?
Es ist immer sehr traurig. Ich sitze immer alleine unterm Baum.
Du weinst.
Und schenke mir selber und weine dabei, wenn ich mir selber meine Packerl aufmache.
Und bist dann immer so enttäuscht, weil nicht das drinnen ist, was du dir gewünscht hast.
Genau, weil es natürlich das Falsche war. Ich glaube.
Es ist wirklich traurig.
Oh, ja, es ist echt, jetzt
bin ich wirklich traurig.
Ja, jetzt haben wir euch ein bisschen
deprimiert. Also muss ich dir gleich was Lustiges erzählen, oder?
Ich erzähle
was von dir, um unsere armen Hörerinnen und Hörer wieder aufzuheitern, also bevor die jetzt abdrehen in tiefer Depression. Wir sind ja von Teneriffa nach La Gomera gesegelt, aber davor sind wir von der Südspitze von Teneriffa an die Westspitze gesegelt. Und da sind wir nach Los Gigantes gesegelt. Das klingt schon so gigantisch.
Ja, ja.
Klingt schon gut. Und zwar ist es eine.
Das klingt so, wie wenn ich. Wie,
bitte? Das klingt so, wie wenn du. Sprich nur weiter.
Wie wenn ich ein Unternehmen für Erwachsenenfilme machen ja, dann würde ich das an Los Gigantes nennen, vermutlich.
Genau. Das habe ich mir ja jetzt gedacht, dass du schon wieder in deine. Du willst ja nur von deinen Erdnüssen ablenken, gell? Das ist das Einzige.
Bitte. Giganto. Das sind Giganto, Los Gigantos Erdnüsse.
Okay, also
Los Pinatos Gigantos.
Gut, hätten wir das jetzt auch besprochen.
Ja.
Jetzt kommen wir wieder zum seriösen Teil. Los Gigantes ist nämlich eine Steilküste und der höchste Felsen fällt 450 Meter gerade ins Meer. Und genau davor sind wir gelegen. Also unser Liegeplatz war vor diesem höchsten, ich glaube die zweithöchste Klippe, also gerade Klippe Europas, die ins Meer geht.
Ist das gar nicht die tolle Steilküste von
Dover?
Das ist
vielleicht die höchste. Also ich habe das dann immer so...
Ich wollte jetzt irgendwas dazu sagen.
Die Touristen sind, beziehungsweise die Tourismus-Werbenden sind immer schnell da mit irgendwelchen Rekorden. Also ich bin mir da nicht so sicher.
Ja. So wir haben den höchsten Leuchtturm nördlich des 17. Breitengrades östlich von Tokio.
So ist es. Genau, weil dazwischen gibt es keinen.
Ja, aber, ja. Genau, weil dazwischen gibt es 15 andere.
Ja, die Steilküste ist wirklich beeindruckend und wenn man da eben ein Schiff direkt davor liegt und dann geht die Sonne drüber auf, das hat schon was. Und Richtung Westen siehst du nach Gomera und es ist, wie gesagt, das sind 20 Meilen rüber, also du kannst fast drüber spucken. Und ja, und was ich eben erzählen wollte, es war wirklich auch unterhaltsam dort. Zum einen gibt es da so ein Pseudopiratenschiff für Touristen, also so ein Touristendingsbums-Schiff. Und das fährt da zweimal am Tag rein und raus. Aber das Lustige ist, dass die, also das Schiff mit Piratenflagge und so weiter und die Crew ist verkleidet im Jack Sparrow-Style. Und wenn sie rein und raus fahren aus dem Hafen, spielen sie die Flucht der Karibik Musik dazu und die Touristen jubeln und applaudieren.
Gratuliere, ja, die Menschen ist auch sehr leicht.
Jetzt haben wir uns auch gedacht, welcher Erwachsene. Also bei Kindern oder Teenagern lasse ich mir das durchaus einreden, dass sie das lustig finden. Aber das Boot ist voll mit Erwachsenen.
Ich würde es total feiern.
Du wärst da dabei.
Ich würde in der ersten Reihe stehen. Ich wäre da voll dabei. Okay. Ich würde das so mitmachen. Okay. Gibt's mal zwei, drei Bier und Piratenfluch der Karibik, Billo Action den ganzen Tag.
Und du fühlst dich wie Jack Sparrow höchstpersönlich.
den bin persönlich, nehme ich das Entenmesser zwischen die Zähne und hänge mich auf den Mast.
Da steigst du in den Mastkorb, bis rauf. Da kennst du nichts, genau. 30 Meter genau. Bis und rauf.
Kein Problem.
2 Meter Welle, das Schiff schaukelt oben, hast 5 Meter Schaukelradius, das ist da vollkommen wurscht.
Kein Problem, in dem Fall kein Problem. Also ihr seid jetzt nicht mitgefahren beim
Piratenschiff. Nein, wir haben unser eigenes Schiff. Die fahren ja wirklich nur eine Stunde, ja, eine Stunde raus, machen Whale-Watching und dann fahren sie wieder rein. Und das Lustige ist, sie sehen keine Wale, weil es ist jetzt gerade nicht die Jahreszeit. Du hast da nämlich, also zwischen Gomera und Teneriffa, siehst du ganz, ganz große Wale. Ich weiß gar nicht jetzt, welche das sind, aber die sind in der Brutzeit. Und vor und nach der Brutzeit wandern die durch. Und das ist aber im Februar und im Herbst. Das heißt, im Winter siehst du ganz selten welche, aber die Whale-Watching-Touren sind trotzdem unterwegs. Also, und hinterher sagen sie, naja.
Sie wissen ja die Touris nicht.
Wir haben nur gehört, wie dann einer von den Führern gesagt hat, it's not time for the whales. Und die haben mir gedacht, ja super, aber vielleicht sollten sie das vorher sagen.
Nicht Whale-Watching.
Ja. Was haben wir noch gemacht? Für die Touris reicht's. Und dann waren wir in einem Irish Pub, das war lustig. Da sind wir am Abend Cocktails trinken gegangen und haben wir gesehen, da gibt es ein Irish Pub, das verspricht tägliche Live-Shows und hast du die Plakate gesehen und an dem Tag, an dem wir dort waren, hat sich Freddie Mercury angesagt. Und da haben wir uns gedacht, na, das geben wir uns. Mm. Freddie Mercury wieder auferstanden.
Wenn Freddie Mercury persönlich kommt,
muss man hin. Also wir haben selten so gelacht. Also es war eben die spanische Version von Freddie Mercury, aber er hat das Bärtchen getragen, er hatte diese Pilotenbrille und er hat diese berühmte weiße Military-Jacke getragen. Er hat auch selbst gesungen. Also es war wirklich eine Live-Show und es war...
Ist er gesanglich an Freddie Mercury herangekommen? Also ich nehme an, das war total authentisch und genauso gut geklungen.
Also ich hätte keinen Unterschied, wenn ich die Augen zugemacht hätte, also hätte ich keinen Unterschied bemerkt. Es war
ganz
wir haben so gelacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben am nächsten Tag noch weiter gelacht.
Fredos Mercuros, heute live.
Ja, es war wirklich ein Erlebnis.
Exklusiv in der 10.000 Einwohnerstadt ist natürlich nur er da zu sehen. Früher hat er das Wembley Stadion angefüllt, heute
Los Gigantos.
Los Gigantos, ja. Okay, also der spanische Freddie Mercury eher, das kann man auslassen.
Kann man auslassen, aber es war gratis. Also es war kein Eintritt. Also man kann es sich geben, weil das Bier ist ja billig, wie gesagt. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Also ein großes Bier kostet 2 Euro. Und es war, wie gesagt, der Irish Pub. Das heißt, du hast eine mega Auswahl gehabt. Aber jedes Bier hat 2 Euro gekostet, egal welche Sorte.
Ja, also, super. Und dann Don't Stop Me Now mit
Freddie Mercury. Du bist dabei. Also sowohl Jack Sparrow als Freddie Mercury, du bist überall dabei.
Nein, es ist,
du bist nicht zu stoppen. Don't Stop Me Now.
When in Rome, do as the Romans.
So ist es, genau. Ja. Ja, und dann jetzt sind wir wieder in Mogán. Weil gestern sind unsere Kinderchen angekommen und die machen da eine Woche Urlaub und es hat uns schon sehr hergezogen. Also ich muss jetzt ein bisschen die Glucke raushängen lassen, aber ich habe sie schon sehr vermisst. Also ich vermisse sie immer noch, weil ich habe ja 2 Söhne und 2 Schwiegertöchter und der Große ist jetzt da mit seiner Freundin und mein Kleiner und seine Frau, die habe ich schon lange nicht gesehen und ja, meine Kinderchen vermisse ich schon. Und jetzt bin ich halt sehr glücklich. Ich bin gerade glückliche Mama.
Ja, wie liebevoll du mit den Kinderchen umgehst, haben wir vorher gehört, wie die Uli dann zur Ruhe gerufen hat. Die befinden sich jetzt nämlich an Bord und man hat es ein bisschen flüstern gehört im Hintergrund. Ja, das war es ja.
Liebevoll.
Die liebevolle Mama, die ist zur Not mit dem eben im Endesiebel lang geschickt, wenn es lang nicht spuren.
Ja, das gehört dazu, oder? Liebevolle Strenge ist ganz, ganz, ganz wichtig bei der Erziehung. Und da können es gar nicht alt genug sein, dass immer noch ein bisschen Portion Strenge dazu gehört.
Ja, die Uli hat Ihnen auch einen kleinen pädagogisch wertvollen Tipp mitgegeben. Sie hätten jetzt in der Zeit, wo wir aufnehmen, das ist ungefähr so eine Stunde, ein bisschen was drüber werden wir aufnehmen, Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, Gebärdensprache zu lernen. So geht Parenting.
Richtig. Aber du hast gesagt, du prüfst sie hinterher ab.
Genau, nein, ich habe gesagt, ich lerne
ja
kein
Englisch. Stimmt. Das dauert nur eineinhalb Minuten.
Das dauert drei Minuten habe ich gehört. Ja. So, nur ganz kurzer Sidetrack. Koreanisch kann man nämlich anscheinend wirklich in ein paar wenigen Stunden zumindest lernen, wenn man es ernsthaft macht, weil es total simpel ist. Aber das ist jetzt nur so mein Wissen von diversen TikTok- und YouTube-Videos.
Ja, aber es ist doch cool, wenn man immer wieder so unnötiges Wissen einstreuen kann.
Ja. Ja, voll, du bist der King auf der Party und dann sagst, hey cool, ich lerne da jetzt Koreanisch.
Ja, eben. Also ich finde auch, je unnötiger, umso besser.
Ja, fix.
Ja, weil dieses seriöse Wissen, das ermüdet nur auf Dauer, das langweilt, das interessiert niemanden, dann kommst du als Klugscheißer daher. Das unnötige Wissen, das ist das, was wirklich einen Wert hat.
Ja, richtig, richtig. So wie das unnötige Wissen, dass der Bruder vom Adidas-Gründer die Firma Puma gegründet hat.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Aha.
Ja, schau, mehr Partywissen. Ja. Und als im Zweiten Weltkrieg Adidas-Sportschuhe plötzlich nicht mehr so gefragt waren, aus Gründen, hat man einfach kurzfristig umgesattelt und Panzerfäuste hergestellt.
Okay, mit den gleichen, Maschinen?
Frag mich nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Aber sie waren sehr intensiv in der Panzerfaustproduktion.
Ja, es ist interessant, was ein Techniker so hinkriegt, oder? Der baut ein bisschen die Maschinen um, dreht an der einen Schraubenmutter, am anderen Rädchen und schon laufen übers Fließband keine Schuhe mehr, sondern Panzerfäuste. Wahnsinn.
Ja, also wenn wir beim Thema unnützes Partywissen waren. Und nach dem Krieg haben sie die beiden eben zerstritten, weil der Adidas heißt ja Adidasler.
Genau.
Also steht dafür, ne? Ja. Und sein Bruder Reinhard, glaube ich, die haben sich dann nach dem Krieg zerstritten und der Reinhard hat dann Puma gegründet.
Er hätte ja Raidas gründen können.
Ja, Raidas, ich weiß nicht. Klingt so ein bisschen.
Naja, gut, aber andererseits.
Klingt so noch Rohrreiniger.
Andererseits, aber Adidas, man hat sich halt dran gewöhnt, aber ist ja irgendwie ein seltsamer Name, oder?
Ja, es klingt auch irgendwie blöd, ja. Also, es ist also, ja. Aber, okay.
Wir schweifen ab.
Segel-Podcast und unnützes Partywissen.
Ja, also, ich kann ein bisschen ein nützliches Wissen beitragen. Also, nützliches, sondern ein seriöses, langweiliges.
Genau, langweile uns, Uli.
Ich langweile jetzt alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind dann von Gomera nach Mogan 70 Meilen gesegelt. Das sind 130 Kilometer. Und wir haben das geplant, in einem Stück zu segeln, weil wir ja jetzt mit unseren neuen Segeln schneller unterwegs sind. Allerdings hatten wir ganz, ganz schlechte Windverhältnisse. Und zwar haben wir fast alle Windrichtungen auf dieser Strecke erlebt. Also wir haben Wind von vorne, von hinten, von rechts und links und von schräg vorn und schräg hinten, also wirklich aus allen Richtungen. Wir hatten Windstille. Wir haben Wellen aus allen Richtungen gehabt und zwar manchmal zeitgleich. Also das nennt sich dann Kreuzsee. Also wenn die alte Welle, also die Welle, die nur von der alten Windrichtung sich weiter bewegt, auf die neue Welle trifft, die eben aus der neuen Windrichtung kommt, dann entstehen Kreuzseen und es ist total ungemütlich. Und wenn gerade der Wind sich eben dreht und gerade Flaute ist und du hast Kreuzseen, dann ist es extrem ungemütlich, weil dann schaukelt das Schiff einfach nur hin und her und der Mastbaum schlägt und also der Großbaum schlägt und sämtliche Fallen und Wanden produzieren Geräusche und du kommst natürlich nicht vorwärts, weil eben Flaute, es ist so ziemlich der nervigste Moment beim Segeln, das haben wir auch gehabt. Dann hatten wir wieder Superwind, da haben wir einen Halbwindkurs gehabt, also von der Seite, sind super dahin gezischt. Dann haben wir die Strömung gegen uns gehabt, da sind wir dann zwar scheinbar mit 3 Knoten vorangekommen, tatsächlich aber auf der Stelle gestanden. Also wir hatten wirklich alles. Wir sind Blister gesegelt, also mit unserem Leichtwindsegel, mit unserem neuen, das haben wir getestet. Es funktioniert sensationell, macht extrem viel Spaß. Schaut aus, als wären wir aus Schweden, weil unser Blister, also die Blister sind ja meistens bunt genäht und unseres ist gelb-blau genäht. Also wirklich so in den schwedischen Farben. Schaut extrem cool aus.
Oder die niederösterreichische Landesflagge.
Stimmt. An das habe ich noch gar nicht gedacht. Na, lieber schwedisch. Angesichts der, angesichts der österreichischen Politik bin ich gerade für Schweden.
Wieso, war da was?
Nein, in Österreich passiert gar nichts.
War da was?
Nein, in Österreich,
Österreich ist noch
nie irgendwas passiert. Nein, da rennt alles super, niemand tritt zurück, niemand steigt aus irgendwelchen Verhandlungen aus. Es ist alles
irgendwelche Gaulreiter greifen nach der Wacht.
Ja, nichts dergleichen findet in Österreich statt.
Nichts dergleichen ist passiert.
Nur die Fähigsten aller Fähigen kommen an die Macht in Österreich. Immer. Das hat Tradition.
Ich hätte noch eine Frage. Hat der Captain eigentlich so ein geiles Logbuch, so wie bei der Enterprise, so Logbuch des Captains?
Natürlich.
13.01.2025, 14.03 Uhr, Quersegeln bei Seewellengang.
Natürlich. Also Quersegeln bei Seewellengang ist jetzt ziemlicher Unsinn, aber abgesehen davon, Logbuch, klar, muss sein. Ist verpflichtend.
Okay, und da schreibt er jetzt mal rein, so Wind dreht.
Ja, ja.
Situation angespannt. Ehegattin enerviert.
Keine intimen Details.
Also, okay.
Ja, also du schreibst eben rein die Zeiten, die Windrichtungen, die Windstärke, die Wellenhöhe, die Segelstellung und besondere Vorkommnisse kannst du eben auch eintragen.
Besondere Vorkommnisse, Schildkröte, Kreuzlikurs.
Zum Beispiel, ja. Oder eben Ehefrau meutert.
Ehefrau meutert, sie mussten sie von Bord werfen. Vermutlich auf einsamer Insel gestrandet, mit einer Flasche voll Rum.
Die hat er noch hinterhergeworfen aus Mitleid. Erst genau. Ging ich über Bord und dann noch die Rumflasche.
Das war jetzt meine Türklingel, ich liebe sie.
Die stört dir eine Aufnahme.
Ja, das Türklingeln und Podcast-Aufnahmen sind eine tolle Geschichte. Ich wollte die, Fun Fact, ich wollte die gestern sogar deaktivieren. Ich habe mir gedacht, ich könnte die ja zu gewissen Zeiten, ich weiß nicht, ich nehme auf oder so, einfach deaktivieren, so per Zeitplan. Ja. Oder zum Beispiel am Sonntag, weil in Niederösterreich ist ja gerade, wie wir wissen, Wahlkampf. Und da läuten alle 5 Minuten irgendwelche Bürgerlisten bei dir an, bringen dir ihr tolles Wahlprogramm und ein Packerl, Gummibären oder sowas. Und am Sonntag, und der erste war am Sonntag, glaube ich, um 7:30 da.
Mhm. Und dann habe ich gesagt, die will ich sicher nicht.
Genau, die will ich sicher nicht und jetzt verlass mein Grundstück, bevor ich schieße.
Hast du ihm hoffentlich gleich mit der Waffe geöffnet?
Nicht immer. Also wenn wir am Sonntag rausleiten, wird immer mit der Waffe begrüßt. So mit so einer Armbrust.
Hast du deine Ritterausrüstung an?
So, genau, mit so einer mittelalterlichen Armbrust wieder begrüßt. Ja.
Finde ich cool.
Ja, da muss erst der andere mal was drauf
sagen. Der kommt kein zweites Mal. Ja, also, dem bist los.
Ja, ja. Und drum hätte ich versucht, also Timeouts für diese digitale Türklingel zu finden, weil das wäre total geschickt und dann würde ich sie am Sonntag einfach abdrehen, weil dann könnte es klingeln, was wollt's, mal wurscht. Ja.
Aber es hat dein technisches Verständnis noch nicht hergegeben.
Ja, soweit bin ich noch nicht. Oder sie haben es wieder mal hinter diese Funktion hinter einem Abo-Modell versteckt oder so wahrscheinlich. Also, ja. Drum habt ihr jetzt auch diese tolle Türklingel gehört. Ja, da müssen wir jetzt alle
das durch. Das ist halt einfach live und das ist authentisch, was wir da machen. Also, ja, genau. Uns kann man viel vorwerfen, aber dass wir nicht authentisch sind, das kann keiner behaupten.
Richtig. Richtig, außerdem bin ich zu faul, das im Nachhinein rauszuschneiden.
Ja, das ist nämlich völlig ungeschnitten, das was wir da produzieren.
Nein, es ist ein bisschen geschnitten ist es schon, es gibt da nämlich ein, zwei Stellen. Also ich schaue das jetzt so aus dem Nähkästchen.
Warte mal kurz, jetzt zum Beispiel diese Stelle.
Es gibt da. Ja, genau, jetzt ist eine Stelle. Jetzt, wird die Uli leider gerade seekrank und
kotzt
in die Bilge.
Jetzt schon wieder?
Ja, also ein, zwei Stellen schneiden wir schon raus, weil sonst würden wir auf diversen Plattformen wahrscheinlich nicht stattfinden.
Aha, und, okay. Das sind diese Erdnussdetails. Also,
nein, nicht immer die Erdnussdetails.
Schlimmere, okay, gut.
Die schlimmeren, weißt du, die schlimmeren Details, die wir sonst immer so besprechen.
Ich kann mich jetzt schon wieder erinnern, aber ja. Darüber reden wir jetzt nicht, weil ich wieder nicht unnötig noch Arbeit aufheißen.
Genau.
Ich finde, wir bleiben einfach bei der Sache. Also wir sind da jetzt angekommen und haben dann, vorgestern haben wir den ganzen Tag gebraucht, um das Boot zu reinigen, weil für die Kinderchen, unsere Kinder sind da, haben wir ja noch die Kojen vorbereitet und das Schiff von oben bis unten geputzt und die Salzkruste entfernt. Und da hat der Captain übrigens ein neues Geschäftsmodell entwickelt, nachdem unsere Mahananda wirklich von einer Salzkruste umgeben war, und zwar auch am Oberwasserschiff und am Deck und auf den Relingstützen, wirklich überall, haben wir uns überlegt, wir könnten Mahananda Meersalz verkaufen. Und zwar ist es ein extrem hochpreisiges Salz. Hochpreisig zum einen, weil natürlich die Gewinnung extrem aufwendig ist, und zum anderen,
Handarbeit
zum anderen, weil es so wahnsinnig gesund ist. Ja? Also das ist ein Anti-Aging-Salz. Ist es das? Ja. Also wenn du das täglich konsumierst, nach spätestens 30 Jahren täglicher Konsumation wirst du merken, dass deine Falten weniger werden. Und
also 30 Jahre ist jetzt so die Minimumzeit. Also man muss dann schon so ein lebenslanges Abo quasi abschließen.
Natürlich. Also das würde ich dringend empfehlen, weil sonst hat es keine Wirkung. Wenn du das zu früh absetzt, verliert es deine Wirkung. Und es hat natürlich auch eine Geschichte, weil ja die Mahananda eine ganz große Geschichte hat, die werden wir dann bei Gelegenheit auch mal erzählen. Und ich glaube, damit, und dann haben wir uns überlegt, ob wir unser Schiff vielleicht nach Dubai verlegen, also dort, wo die wirklich Reichen zu Hause sind, denen man jeden Blödsinn erzählen kann. Und also wir arbeiten noch. Also der Plan, der Grobplan steht, am Feinplan arbeiten wir noch.
Okay, also Dubai-Salz quasi.
Ja, also Mahananda Dubai-Meersalz.
Mahananda Dubai-Salz, so wie die Schokolade halt.
Genau.
Ne? Oder so wie dieses Himalaya-Salz, das aus Polen kommt.
So was in etwa, genau.
Ja, also das ja, dass man ja offiziell sogar schon als Betrugsmaßstab, glaube ich, bezeichnen darf.
So in etwa.
Also das ist natürlich
aber in dem Fall natürlich nicht, weil das, das werden wir wirklich
prüfen. Also das ist quasi wissenschaftlich erwiesen, dass das die Wirkung...
Genau, das ist schon im Labor untersucht worden, also alles hip und stichfest.
Lass mich raten, im kleinen Finger drüber schleck. Die berühmte Probe, ne?
Ja, das ist die wichtigste, oder? Weil wenn es wir überleben, dann überlebt es jeder andere auch. Und ja, sagen wir uns ehrlich, also ich mehr als überleben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Uli lebt, den Captain habe ich heute nur nicht gesehen, bin mir nicht ganz sicher, ich nehme es mal an.
Ja, aber du hast ihn gehört, oder? Er hat so unnötige Geräusche wieder mal produziert. Kühlschrank auf, Bier raus und so.
Also kauft Mahananda-Salz. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen. Was ist so der Kilopreis?
Wir sind uns da noch nicht ganz einig, weil erstens einmal werden wir das gar nicht im Kilo verkaufen, weil das kann sich eh kaum jemand leisten. Und das wird eher so in so Apothekerdosis verkauft. Und
also zum Schnupfen.
Wir haben uns gedacht, wir verkaufen mal so in 100 Milligramm Röhrchen, um 50 bis 70 Dollar. Also je nachdem, ob es eben von der Reling kommt oder vom Rumpf oder von der Scheuerleiste, gibt es da verschiedene gestaffelte Preise.
Also das sind die unterschiedlichen Qualitätsstufen quasi.
Ja.
Ja, verstehe. Ja, 100 Milligramm finde ich ja gut, man soll es ja auch nicht überdosieren, Zeug.
Eben.
Okay. Also medizinisches Mahananda Salz.
Medizinisches Mahananda Meersalz.
An die Uli. Bestellungen werden unter steuerfraupodcast@gmail.com entgegengenommen.
Gut.
So, liebe Uli, damit machen wir den Sack zu, es wird nicht mehr dümmer heute.
Doch, wir müssen nur was besprechen.
Ja, na, du musst erst nochmal was bekannt geben. Du musst noch eine Danksagung loswerden.
Genau, das wollte ich eben jetzt machen. Wir haben ja über längere Zeit hinweg Namen für unser neues Dingi gesammelt und haben dann in der vorletzten Episode hat dann die Jury einen Namen gewählt, nämlich Durcheinander.
Und also geschrieben Durcheinander.
So, genau. Ne? Also
Mahananda, Durcheinander. Mhm. Was natürlich wunderbar diesem Humor dieses Podcasts auch ganz gut entspricht.
Ich finde es perfekt. Also es ist unser Name drinnen, es spiegelt den Humor wider und eben auch das tatsächliche Chaos, das permanent an Bord herrscht. Das ist wirklich alles drin. Und deswegen hat auch der Bernhard, der diesen Namen vorgeschlagen hat, gewonnen.
So, jetzt ist das Internet bei der Uli abgerissen. Ja, ich ziehe jetzt mal meinen Teil vor. Es ist so, ich werde mich podcastmäßig ein bisschen verändern. Sprich, ich werde in ein anderes Projekt einsteigen, das ich jetzt schon seit, so gut einem halben, dreiviertel Jahr plane. Und das hat leider zur Folge, dass ich keine Zeit mehr für die Steuerfrau im bisherigen Ausmaß habe. Die Uli und ich, wir tüfteln noch so ein bisschen dran, wie wir es weiterführen können, ob wir es weiterführen können, welchen Teil die Uli übernimmt. Also bis jetzt mache ich den Schnitt und die ganze Postproduktion und das Hochladen und ich schreibe auch die Blog-Einträge dazu. Und das geht sich halt alles bei mir jetzt leider nicht mehr aus. Ich muss irgendwann mal bei der Gelegenheit, werde ich die Uli einschulen, wie man so einen Podcast schneidet, dann geht es sicher weiter. Aber bis dahin müssen wir die Steuerfrau leider bis auf unbestimmte Zeit pausieren. Es liegt an mir, nicht an der Uli, die kann da überhaupt nichts dafür. Es tut mir schrecklich leid. Alle Matrosinnen und Matrosen, also keine Sorge, euch wird da jetzt nicht weiter vom Konto abgebucht, der Unterstützungsbeitrag, das wird jetzt einfach auslaufen. Also das werden wir jetzt beenden. Vielen Dank für eure Unterstützung jedenfalls und wenn es dann weitergeht, freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder mit an Bord seid. Ja, und mit diesen nicht ganz so erfreulichen Neuigkeiten muss ich mich dann von euch verabschieden, so heißt das richtig.
Es ist nie vorbei, solange es nicht vorbei ist, oder?
Das hast du jetzt schön gesagt, das ist so. Ja,
so wie schon gesagt.
Hast du das gerade vom Kalender so abgerissen?
Nein, also das ist, ich bin ein Genie.
Ja.
Aus mir sprudelt es Kalendersprüche ohne Ende. Gell? Ich bin ja diejenige, die diese Kalendersprüche entwickelt. Weißt du?
Also du bist die Autorin.
Ich bin ja der Kopf hinter diesen Kalendersprüchen.
Ah, okay. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss nur 400 Kalendersprüche erfinden heute.
Nein, aber es ist schon traurig. Also es tut mir irgendwie leid. Aber andererseits sind so Schaffenspausen gut, weil da hat man wieder Zeit für kreative Ideen und daraus entwickelt sich meistens irgendwas Neues, wenn auch nicht Gutes, so zumindest Verrücktes. Und auf
davon
das freue
ich
mich
überzeugt.
Schon. Und außerdem bin ich ja nicht ganz weg von der Bildfläche, weil mein Blog läuft nach wie vor weiter, also unter www.sailing-machananda.com. Können alle, die Blut geleckt haben, weiter meine Geschichten lesen, Fotos anschauen. Auf Insta sind wir mit Sailing Mahananda und auf Facebook sind wir vertreten. Und wer uns finden will, der findet uns und den Peter sowieso auch.
Ja, ich gebe sowieso keine Ruhe. Wie gesagt, ich stehe gerade vor einem neuen Podcast-Projekt. Und vielleicht kriege ich ja die Uli noch eingeschult, damit sie dann mit voller Freude an den Schnitt und die Produktion von Podcast-Folgen geht. Dann
ja, eben, technisches Naturtalent, passiert nie was, also bei keiner dieser Aufnahmen ist je irgendwas technisch schief gegangen.
Nein, überhaupt nicht. Also das kriegen wir fix hin. Ja,
passt.
In diesem Sinne kann ich nur sagen, ja, lasst euch nicht vom Kraken fressen. Bussi und Baba.
Ja, und ich schicke ein letztes Ahoi an alle Leichtmatrosen, Matrosinnen, an alle Steuerfrauen und Steuermänner, an alle Kapitäne und Kapitäninnen und an alle Landratten und Rettinnen. sprechen, was ihm sehr schwer fällt.
Ich bin so böse zu deinem Mann, echt.
Nein, aber das ist so unser persönlicher Hickhack, darüber zu diskutieren, wer von uns beiden mehr redet.
Wer öfter den Schlapfmaff offen hat.
Ja, weil die Wahrheit ist, wir reden beide gern und viel.